Hallo Patrick.
Hallo Andreas.
Bleiben wir zum Anfang ruhig bei Baal. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr ruhiger, ein sehr poetischer Film. Im Mittelpunkt steht die Geschichte eines 6-jährigen Jungen und seiner Familie, die im ländlichen Anatolien leben. Das ist ein ziemlich besonderer Film, der zu Recht den Goldenen Bären gewonnen hat.
Ja, definitiv. Also ich muss sagen, wir haben den Film ja, die Presseleute, um 9 Uhr früh gesehen. Und wir haben ihn doch, obwohl es so früh war, mit so einer angespannten, feierlichen Stille genossen, diesen Film. Und als ich danach nach der Projektion mit einer Kollegin rausgegangen bin, waren wir uns sicher, der muss irgendwas gewinnen. Und dann, als wir den etwas schwachen Wettbewerb in Gänze uns angesehen haben, waren wir sicher, ja, der muss sogar den Hauptpreis gewinnen. Und Werner Herzog hat richtig entschieden, diesem Film den Hauptpreis zu geben. Vor allem, weil sich für den Regisseur Semih Kaplanoglu ein Kreis schließt. Baal Honig ist der letzte Teil seiner Yusuf-Trilogie. Yusuf, das ist die Person, die im Mittelpunkt aller drei Filme steht. Er ist ein Dichter. Und das Interessante an dieser Trilogie ist, dass sie rückwärts erzählt wird. Der erste Film Ai lief in Cannes und erzählt darüber, wie Yusuf als alter, schon bekannter Dichter zurück aufs Land kommt, um seine Mutter zu beerdigen. Der zweite Film hieß Milch, lief in Venedig vor anderthalb Jahren und erzählt davon, wie Yusuf als 18-Jähriger seine ersten Gedichte veröffentlicht, wie er sich von seiner Mutter trennt, um in die Großstadt zu gehen. Und jetzt Honig, Baal, erzählt, wie du schon gesagt hast, von der Kindheit von Yusuf, von der sehr innigen Beziehung zu seinem Vater, von den Leseproblemen, die er in der Schule hat, aber auch davon, wie er sich in die Poesie verliebt, weil es gibt eine wunderbare Szene in dem Film, wie er eine Mitschülerin dabei beobachtet in der Pause, wie sie ein Gedicht von Rimbaud liest. Und dann merkt man in diesem Kind, da ist was, diese Magie der Worte, der Poesie, das hat sich in ihm festgekeimt und wird irgendwann dazu führen, dass er zu diesem berühmten, bekannten Dichter wird. Und ich muss schon sagen, wie der Regisseur das in Bilder packt, in diese wohlkomponierten, klaren, gut strukturierten Bilder, hat mich schon sehr beeindruckt. Das hat mich an das Kino von Antonioni erinnert, von Jean Renoir und vor allem an Robert Bresson, wenn es vor allem darum geht, Zeit zu zeigen, wie sie vergeht und wie man sie auch empfindet. Und ich muss sagen, dieser Film, um alle noch zu überzeugen, hat die zärtlichste, liebevollste Vater-Sohn-Geschichte, die ich seit 5, 6 Jahren im Kino gesehen habe. Und deshalb, allein deshalb hat er den Goldenen Bären verdient auf der Berlinale.
Bemerkenswert ist auch, dass es eigentlich ein relativ handlungsarmer Film ist. Also es passiert ja gar nicht so wahnsinnig viel. Wir sehen häufig lange Landschaftsaufnahmen, beobachten den Vater und das Kind. Ist diese poetische Form des Erzählens repräsentativ für das aktuelle türkische Kino?
Ja, dieser ruhige, dieser zurückhaltende, beobachtende Blick, diese Erzählweise, die ist wirklich sehr repräsentativ. Und es ist egal, ob wir nun Filme von Nuri Bilge Ceylan oder von Semih Kaplanoglu oder Semih Demirkubuz sehen. Das sind so die bekanntesten drei dieser jungen türkischen Welle. Sie schaffen es vor allem, Geschichten zu erzählen, die im Hier und Jetzt spielen. Sie denken sich nichts aus, sie machen keine Historienfilme. Alle diese Geschichten spielen heute in der Stadt in der Türkei oder auf dem Lande. Und es sind beobachtende Filme, die aber, und das ist super interessant, immer wieder Platz finden für Elemente, für Zeichen und Mythen, die das Ganze auch immer wieder ins Surreale gleiten lassen. Also in Baal haben wir Momente, wo der Vater umfällt und einen Schlaganfall hat und es kommt weiße Milch aus seinem Mund. Das zieht sich dann in den anderen zwei Teilen der Trilogie immer weiter fort. Und das machen die anderen Regisseure auch. Also sie erzählen uns Geschichten vom Heute, immer wieder durchdrungen mit der Mythologie der Türkei. Und du spürst dann wirklich, wie viel von der türkischen Geschichte in diesen Filmen mitschwingt. Aber auch, dass sie den Blick für die aktuellen Probleme der Türkei nie aus dem Blick verlieren.
Die aktuellen Probleme, du hast es angesprochen, es gibt ja zur Zeit oder schon seit längerer Zeit eine Debatte um eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Türkei. Welche Rolle spielt aktuelle Politik in den türkischen Filmen?
Ja, eine riesige. Ich finde, diese Filme sind unfassbar politisch. Das äußert sich an einigen Motiven. Motive sind immer so eine Sache. Zum einen, wenn wir uns zum Beispiel den Film Baal ansehen oder Summerbook, der lief Anfang des Jahres und ist von dem Regisseur Sefi Teoman. Diese Filme erzählen zum Beispiel gerne von Kindern, von Jungen, die ohne Väter aufwachsen. Und das ist immer ein Zeichen für eine Gesellschaft, für eine Generation in der türkischen Gesellschaft, die ohne Führungspersonen aufwächst, die gar nicht weiß, wie die Zukunft für sie aussehen wird. Also diese türkischen Filme erzählen von diesen enormen Umwälzungen der Türkei mit einem scharfen Blick vor allem auf Personenkonstellationen. Auf der anderen Seite ist Baal zum Beispiel auch umweltpolitisch zu verstehen. Dieser Film ist ja geprägt von diesen wunderbaren, satten Waldaufnahmen im Nordosten Anatoliens. Und Semih Kaplanoglu wird einfach nicht müde zu betonen, diesen Film hätte er heute nicht mehr so drehen können. Diese Wälder gibt es zum Teil nicht mehr. Die werden abgeholzt, da werden Staudämme errichtet, Fabriken errichtet. Und er sagt, wir müssen diese Wälder irgendwo auch retten. Und da gibt es noch einen Punkt, auf den ich hinweisen will. Es sind meistens auch immer Filme über Generationen, die erzählt werden. Das heißt, was passiert mit dem türkischen Familienideal, wenn immer stärker westliche Momente in die türkische Gesellschaft eindringen? Also ich finde, es ist wirklich atemberaubend viel Politik, sehr klug, hintergründig erzählt und nicht immer so vordergründig platt, wie wir es manchmal aus westlichen Ländern kennen.
Der Film Frühling in der Türkei, den wir da zurzeit erleben, ist das eigentlich etwas ganz Neues oder gab es das filmhistorisch schon einmal, dass so eine Vielzahl von türkischen Filmen ja die Aufmerksamkeit in Europa erregt haben?
Ja, man muss sagen, dass das Kino in der Türkei etwas spät angefangen hat. Zunächst kamen ausländische Regisseure Anfang der 30er und 40er Jahre hin und haben dort Filme gemacht. Und so einen richtigen Schub bekam das türkische Kino, die türkische Kinematografie in den 60er Jahren mit dem Politikputsch von 1960. Denn da erfuhr die Türkei eine Welle der Liberalisierung. Und die Türken nennen das heute immer noch das goldene Zeitalter des Kinos. Und da sind sehr prägende Filme entstanden, zum Beispiel Susus Yas, der trockene Sommer, den du schon erwähnt hast, der dann auf der Berlinale gewann und der Welt zeigte, hier ist ein neues, junges, aufregendes Kino. In Susus Yas, wie in Baal verschwinden die Bienen aus dem Wald und in Susus Yas verschwindet das Wasser aus dem Dorf. Also es geht auch immer wieder darum, wie die Gesellschaft mit verschiedenen Umwelteinflüssen sich herumplagt. Aber einen viel wichtigeren Film der 60er Jahre, vielleicht der wichtigste türkische Film der 60er Jahre, das ist der Film Umut von Yilmaz Güney aus dem Jahr 1970. Der erzählt die Geschichte eines Kutschers, der verzweifelt versucht, seine Familie über Wasser zu halten. Und der scheitert halt immer. Das ist eine Geschichte des Scheiterns. Er scheitert an der Gesellschaft, an den Nachbarn und irgendwann auch an sich selber. Und das ist ein sehr strenger Film, der mit den politischen Umständen der Türkei der 60er Jahre sehr hart ins Gericht geht. Und Güney hat diese Kompromisslosigkeit schon öfter, also in seiner Geschichte, dann später ins Gefängnis gebracht. Vor allem nach dem Militärputsch 1980, wo das türkische Kino plötzlich wirklich zum Erliegen kam. Die reaktionären Züge in der Gesellschaft führten dazu, dass das türkische Kino in den 80ern eigentlich gar nicht existierte. Und dann in den 90ern, Anfang der 90er, Mitte der 90er, kam halt diese neue, junge Generation von Filmemachern, die sich wieder etwas gewagt haben. Das deutet wieder auf ein liberalisiertes Klima in der Türkei hin, denn es gibt fast keine Tabuthemen mehr im türkischen Kino. Es gibt sehr starke Frauenfiguren, ja, die ihre Männer auch manchmal meucheln. Das fand ich sehr beeindruckend. Und so hast du halt wirklich diese Entwicklung von den 60er Jahren, dieses offene Kino, dann diesen Einsturz durch die Militärdiktatur und jetzt wieder dieses junge, aufregende Kino. Da sehen wir halt, das Kino in der Türkei ist auch immer an die Politik in der Türkei gebunden.
Ja, das ist ein sehr spannender Wandel, den du da im türkischen Kino beschreibst. Bei uns denken ja heute, wenn sie an türkisches Kino denken, eigentlich vor allem an die in Deutschland sozialisierten türkischen Filmemacher, so wie Fatih Akin. Inwiefern unterscheidet sich eigentlich deren Blick auf die Türkei von dem aktuellen Film, den du vorhin beschrieben hast?
Ja, das ist sehr interessant. Fatih Akin ist da wirklich ein schönes Beispiel. Und wie gesagt, er hat türkische Wurzeln, wurde aber in Deutschland sozialisiert. Er würde sagen, in Hamburg, das ist ihm immer sehr wichtig. Und seine Filme beschreiben gerne Menschen, die in Bewegung sind. Also es geht immer um diese Bewegung aus der Türkei nach Deutschland, aus Deutschland in die Türkei, die natürlich sehr historisch vorbelastet ist. Die ganze Gastarbeiterbewegung spielt da mit. Und er erzählt uns halt davon, was passiert mit der lesbischen Liebe auf der anderen Seite, die in Deutschland einigermaßen akzeptiert ist, wenn sie in die Türkei kommt. Ja, was passiert mit den Menschen, die zurückgelassen werden? Das interessiert ihn. Er ist ein Grenzgänger. Genauso wie seine Regiekollegin Asil Özge, die ebenfalls aus der Türkei stammt, aber in Deutschland aufgewachsen ist. Ihr neuer Film Man on the Bridge, der läuft gerade in den Kinos in Deutschland und spielt auf der Brücke in Istanbul, die halt Istanbul mit dem europäischen Festland verbindet. Und es sind drei Männer im Mittelpunkt, sehr dokumentarisch erzählt das Ganze. Ein Rosenverkäufer, ein Taxifahrer und ein Polizist. Und du merkst halt, sie verbringen ihr ganzes Leben da auf der Brücke. Also sind Menschen, die nirgendwo hinzugehören, weil eine Brücke ist ein sehr interessantes Element. Sie verbindet ja zwei Orte. Ja? Zwei Orte, wo man standhaft sein kann. Und diese Männer sind dazwischen. Sie gehören weder nach Europa noch in die Türkei und wissen nicht, wo sie hin sind. Also ist wieder so eine Generationenfrage. Wohin geht die Türkei? Das ist die Hauptfrage. Und diese deutsch-türkischen Regisseure, die schaffen es halt vor allem auf diese Grenze hinzuweisen. Die Türkei muss sich jetzt entscheiden. Damit fügen sie dem türkischen Kino, wie wir es davor besprochen haben, eine neue, wie ich finde, sehr interessante Facette hinzu.
Man on the Bridge zurzeit bei uns im Kino, Baal ab nächste Woche bei uns im Kino. Patrick Wilinski war das bei uns im Gespräch. Vielen Dank.
Tschüss.